Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Das 264. Franken-Derby ist gespielt und irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir nicht so richtig darüber reden wollen. Aber es muss geschehen, denn es war nicht gerade Gold, was da glänzte. Es war nur etwas Schnee, der das Spielfeld herumlag. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. 0:2 ging das Franken-Derby aus Sicht des 1. FC Nürnberg aus und damit begrüße ich recht herzlich meine Gäste heute. Drei Stück sind es an der Zahl, denn so eine Selbsthilfegruppe kann ja manchmal gar nicht groß genug sein. Herzlich willkommen Felix, herzlich willkommen Jakob und herzlich willkommen Rainer.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Ja, lasst uns damit anfangen, dass wir vielleicht nochmal darüber sprechen, mit welcher Erwartungshaltung und mit welchem Gefühl wir da reingegangen sind. Denn mit jedem, mit dem man so gesprochen hat, vor dem Derby, nach dem Derby, natürlich erst recht, war dann so ein bisschen die Meinung, eigentlich hätten wir es ja wissen müssen. Ne? Also Fürth noch ohne Auswärtssieg, wir seit 11 Spielen ungeschlagen, kann prinzipiell nur in die Hose gehen. Das erste Mal seit 40 Jahren, beide Derbys in einer Saison gewinnen. Alles hat danach geschrien und trotzdem bin ich, jeglicher Erfahrung, die man ja als Clubfan so gemacht hat, mit einer guten Laune in das Stadion gegangen, einfach weil ich mich gefreut habe, dass das Stadion endlich mal wieder voll ist, dass das Wetter eigentlich auch ganz okay war und ich weiß auch nicht, was ich so richtig erwartet habe. Letzten Endes sind wir ja dann auch ordentlich auf die Fresse geflogen, aber wie ging es euch, Felix?
Ja, ich hatte gute Laune, schlechtes Gefühl. So, in einem Dreh eigentlich. Ich hab's ja schon im letzten Podcast gesagt. Also eigentlich war es so ein bisschen in meinem Gefühl klar, dass jetzt irgendwann mal nach 10 Spielen auf jeden Fall der Klubs verkacken wird. Das Derby ist ja immer wieder eine Steilvorlage dafür, aber das ist so verkacken. Ja, das hätte ich nicht erwartet und ich hätte auch nicht erwartet, dass sie so schwach spielen und so körperlich unbetont und naja, den Rest habt ihr ja selber gesehen.
Ja, kommen wir ja dann auch noch drauf zu sprechen, was wir da gesehen haben. Jakob, wie ging es dir? Mit welchem Gefühl hast du dich vor den Fernseher gesetzt, beziehungsweise vor den Laptop?
Ja, ich hatte richtig viel Bock. Ich habe die Aufstellung mir angeschaut. Ich habe schon auf die Aufstellung hingefiebert und aktualisiert ab 12, wann sie endlich rauskommt und war wirklich auch überrascht. Natürlich über die Aufstellung von Fuchs. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns damit gerechnet hätte. Ansonsten, naja, das hat mir die Vorfreude gesteigert, auch so ein bisschen die Aussagen von Kölner in der Pressekonferenz, ausverkauftes Stadion, schönes Wetter, also ich war sehr optimistisch, geschichtsvergessen optimistisch natürlich, auf Clubsicht, aber ja, ich hatte echt ein gutes Gefühl.
Rainer, wie ging's dir?
Naja, Derby ist immer mit eigenen Gesetzen, wir haben eine sehr lange Serie mit keiner Niederlagen und jeder sitzt vor dem Fernseher und hofft und betet, die Serie darf gerne reißen, aber nicht beim Derby, nicht gegen Fürth und nicht im eigenen Stadion. Fußballgott, bitte verschieb diesen Riss der Serie auf nächste Woche, wenn wir in Bielefeld spielen. Naja, aber der Fußballgott hat anscheinend zurzeit Fastenzeit und hat sich gedacht, nö, weil ich glaube, da muss ich mal wieder ein bisschen ärgern und ich gebe Fürth einfach die Chance aus kaum Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ja, und das ist die Essenz oder das Resümee für dieses Spiel. Und am Anfang des Spiels sagt man sich, toll wäre es, wenn wir gewinnen oder zumindest einen Punkt holen. Aber innerlich hatte ich schon so ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Geschichte, wie ich dann auch gesehen habe. Valentini war ja gesperrt, das war klar, und da habe ich mir eigentlich eine andere Aufstellung gewünscht, also nicht Fuchs auf der rechten Seite, weil ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe mir gedacht, im Derby jetzt so ein Frischling aufzustellen, das ist sehr mutig.
Ja, Aufstellung, kommen wir gleich dazu. Ich weiß gar nicht, wer es neulich gesagt hat. Ich glaube, irgendjemand in der ersten Liga, der meinte ja nur, es bringt nichts, den lieben Fußballgott anzubeten, denn der ist für alle da. Deswegen waren deine Gebete vielleicht umsonst, Rainer. Ja, lasst uns, bevor wir zur Aufstellung kommen, mal noch ganz kurz zum ringsrum ums Derby kommen. Wie ging es euch, als ihr die Choreo gesehen habt? Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor der Gästekurve, da war ja so ein kleines Stück frei von Schnee. Und wisst ihr, warum das geschehen ist?
Ja.
Nö. Felix, erzähl es gerne.
Irgendwer hat vor dem Spiel in diesen Schnee, wahrscheinlich ist er so reingelaufen, die Buchstaben ANTI, Leerzeichen F, Ü reingemalt in groß in diesen Schnee. Das hat anscheinend dem Club nicht so gefallen. Ich hätte es natürlich dort gelassen. Und dann haben sie den Schnee weggeschüppt.
Ja, das zweite Antifü, das es dann an diesem Tag gab, nachdem es ja bereits am Fernsehturm prangte. Mal gucken, was da dann noch rauskommt. Und ja, dann wie gesagt, große Choreo, die Nummer 1 in Franken. Sehr, sehr beeindruckend anzugucken. Ich hatte perfekte Sicht darauf. Und ja, insofern ließ es sich ja dann erstmal ganz gut an. Ich denke, das ging uns allen so. Lass uns über die Aufstellung sprechen. Rainer hat es schon angedeutet und Jakob auch. Fuchs natürlich wirklich für alle, glaube ich, völlig überraschend. Hat eine gute Partie gegen 60 gemacht gehabt, aber dass du da jemanden, der keine 25 Minuten Zweitligafußball in dieser Saison gespielt hast oder gespielt hat, im Derby vor quasi 50.000 Leuten reinschmeißt, das fand ich schon sehr gewagt von Kölner. Dazu ja dann Srelak auch noch neu in der Startelf. Möwald ebenso, wobei Möwald ja jetzt nicht Ewigkeiten weg war, aber mit Srelak, jemand, der quasi auch lange verletzt war, neu in die Partie gekommen oder neu in die Startelf gekommen. Also gleich drei Änderungen, dazu noch die Systemänderung. Jakob, du hattest so ein bisschen angedeutet, dass du darauf hingefiebert hast. Mit welchem Gefühl bist du dann in das Spiel gegangen, als du die Aufstellung gesehen hast?
Ich hätte mir eine andere Änderung gedacht eigentlich, das hatte ich auch schon angesprochen, dass eben Mühl statt Fuchs spielt und Löwen dafür auf der rechten Außenbahn. Aber ich war gespannt. Ich glaube, ich vertraue unserem Trainer grundsätzlich. Ich glaube, dass er sich dabei was denkt. Ich fand auch den Fuchs so mit den ersten Ballkontakten, dass er das nicht schlecht gemacht hat. Der war ganz am Anfang, in den ersten 10 Minuten ein paar Mal am Ball, dann haben sie ihn, glaube ich, sehr lang ignoriert, dann hat er wieder ein paar Aktionen gehabt, der hat das Ding irgendwie, also ich fand ihn nicht schlecht, ich kann nicht ganz verstehen, was der Gedanke war, ich vermute, dass er defensiv stärker ist als, oder dass ihm zugetraut wurde, dass er defensiv besser arbeitet als Sully. Mit Srelak, ich verstehe auch, warum der von Anfang an gespielt hat, wir haben körperliche Präsenz vorne gebraucht. Und auch durch die Mühleinwechslung hat man ja gesehen, dass wir niemand anders im Kader offensichtlich haben, der das momentan verkörpert. Und ich glaube, generell bei den Umstellungen, die wir über die letzten Spiele eigentlich schon erwartet hätten, bist du, Felix, ja auch eigentlich, hast es immer wieder angesprochen, dass Kölner sich gedacht hat, wenn da jetzt einer einen reinmurmelt, wie jetzt der Srelak oder auch Martinez, Palacios, dann ist das halt der Push, den wir über die restliche Saison hin mitnehmen können, weil dann ist der halt einfach unser Held für die Fans, für die Mitspieler. Und ich glaube, dass das mitgespielt hat. Und der Fuchs war mit Sicherheit nicht nur für uns eine Überraschung. Aus meiner Sicht war das einfach nicht spielentscheidend. Von daher, ja, ist mir das eigentlich. Ja, ich habe mich eigentlich darauf gefreut, den mal zu sehen.
Felix, wie ging's dir?
Ich fand jetzt Fuchs auch ein bisschen überraschend. Das hat mich aber gar nicht so geärgert, auch im Nachhinein nicht. Also er hat eigentlich ein solides Spiel abgemacht, mehr oder weniger genauso wie alle anderen, sage ich jetzt mal. Ein paar bisschen besser, ein paar bisschen weniger besser. Was mich gewundert hat, und es hat sich auch wieder gezeigt, dass es vielleicht nicht die Position ist, die er spielen kann, ist, dass Löwen wieder hinten gespielt hat. Ich hoffe, dass aus diesem Spiel jetzt gelernt wird. Das ist ein super Talent und er kann auch überall spielen, aber er spielt halt nicht überall gleich gut und er hat halt auf bestimmten Positionen eben mehr Defizite und das ist halt leider hinten. Also vor allem Innenverteidiger ist es, nee. Also das hat mich eigentlich am meisten gewundert, dass Löwen quasi die Position übernommen hat und es war ein bisschen ärgerlich und hat sich dann ja auch gezeigt mit Srelak, das hatte ich ja irgendwie schon im letzten Podcast gesagt, hat mich jetzt weniger überrascht, weil anscheinend ist der Junge fit, der hat richtig Bock und warum nicht, vielleicht trifft er im Derby und trifft ab da jedes Spiel. Ich meine, bei Ishak war es ja ähnlich, einmal der Knoten geplatzt und los geht's. Ja, der Rest, keine Ahnung. Also wie gesagt, mich hat eigentlich nur Löwen hinten geärgert. Vielleicht hätten wir ihn vorne ein bisschen mehr gebraucht, weil er auch immer mal gut ist für einen genialen Pass irgendwie in den Raum, den vorher keiner gesehen hat. Ansonsten, ja, wie gesagt, Fuchs kann man mal ausprobieren. Vielleicht, er hat jetzt nicht so gut performt. Man hätte vielleicht auch mal in der Halbzeit dann überlegen können, okay, vielleicht gebe ich jemand anders die Chance, aber ja, insgesamt, naja.
Rainer, die Aufstellung, als du sie sahst, wie überraschend war sie für dich?
Ja, die größte Überraschung war für mich Fuchs, wirklich, dass der auf der rechten Seite kommt. Tja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich mutmaße jetzt, ich weiß nicht, was mit Bretschko los ist, ob der verletzt ist oder außer Form, ich weiß es nicht, aber ich hätte den vielleicht im Derby jetzt eher auf rechts gebracht, einmal, dass er wieder, ja, vielleicht wieder den Ansporn und den Mumm wieder hat, Druck auf Valentini auszuüben. Er hat auch Erfahrung, würde auch auf der rechten Seite die Erfahrung, die man braucht für so ein Derby, mitbringen. Die Geschichte mit Löwen muss ich meinem Vorredner auch sagen. Ich weiß nicht, ob der in der Innenverteidigung gut aufgehoben ist. Den hätte man da wahrscheinlich als Kreativposten für vorne gebraucht, weil mir heute, also im Derby Leibold und Möwald gar nicht gut gefallen haben. Irgendwie untergetaucht, nicht präsent. Man hat so das Gefühl, die sind immer noch bei Vertragsunterschriften mehr mit dem Kopf als wie im Spiel. Aber die Geschichte mit Srelak, die ist, ja, erinnert mich so ein bisschen an das Lamentieren aus dem letzten Jahr mit Ishak, als auch jeder sagte, man, wieso stellt er denn den ständig auf oder wieso stellt er denn den auf, der bringt doch nichts, der kann doch nichts, der ist doch total fehl am Platz. Und ich denke, so ist es auch bei Srelak, der ist einfach noch nicht im Spiel drinnen und tut sich da hart, jetzt seine Rolle zu finden und auch in die großen Fußstapfen von Ishak zu treten. Und ja, es war viel, für mich war viel neu drinnen, das Bauchgrummeln, das ich schon vor dem Spiel hatte, noch mehr bestätigt, dass das diesmal eine sehr enge Kiste wird. Entweder gewinnt man das mit einem Dusel 1-0 oder man hofft, dass man da wirklich das 0-0 über die Bühne bringt. Und wenn man das jetzt auf so die Nachbetrachtung, wenn man das so vom Kölner diese fast Entschuldigung für dieses Spiel hört, wo er sagt, ja, führt mit einem absoluten Bollwerk aufgetreten und da muss man erst einmal eine Lösung finden. Er wird sich was gedacht haben bei dieser Aufstellung. Vielleicht wollte der Fuchs bringen, so nach dem Motto, Fürth, die kennen den Fuchs nicht, die können den nicht ausrechnen, wissen nicht, wie sie damit umgehen müssen. Das ist vielleicht unsere Chance, da irgendwas zu reißen. Aber also mir hat, da muss ich jetzt euch beiden widersprechen, mir hat Fuchs weniger gefallen, weil man einfach seine Unsicherheit gemerkt hat und diesen Druck, den Valentin über rechts nach vorne bringt, den hat er nicht bringen können und das wird man auch von ihnen nicht verlangen können. Für die Bundesliga-Minuten, die er aufweisen kann, gerade in einem Derby, da brauchst du einen gestandenen Profi. Also hat mich schon sehr gewundert, die Aufstellung.
Darf ich zwei Nachfragen kurz stellen?
Darfst du, nachdem ich eine Ergänzung gemacht habe, warum Miso Pretschko nicht im Kader stand, das ist für mich überhaupt sowas von nachvollziehbar. Miso Pretschko stand das letzte Mal am 14. Spieltag überhaupt im Kader. Also dass Miso Pretschko nicht spielen wird, war für mich sonnenklar. Entschuldigung, Jakob, jetzt du.
Also gut, das sehe ich auch ganz genauso, vor allem auch, weil du gerade Offensive angesprochen hast, da hätte Bretschko den Valentin ja noch viel weniger ersetzen können. Also ich sehe ich das bisschen falsch mit dem Löwen, aber ich finde gerade gegen einen tiefstehenden Gegner und auch die Dreierkette in der Hinrunde, da hat mir Löwen sehr, sehr gut gefallen. Und ja, er ist für Fehler gut, was man leider in dem Spiel auch gesehen hat. Und ich bin nach diesem Spiel auch ein bisschen davon abgerückt und auf eurer Seite. Aber vor dem Spiel habe ich mir gedacht, jetzt haben wir einen tollen Mann im Spielaufbau, wahrscheinlich unseren stärksten Passgeber im Spielaufbau in Löwen, der von hinten raus das Spiel aufbauen kann. Wir haben den Möwald im Mittelfeld. Wir haben mit Fuchs ein Spieler, der aus dem zentralen Mittelfeld eigentlich kommt, also auch jemand, der passsicher ist und auf der anderen Seite mit Leibold jemanden, der ein bisschen die Rolle von Valentini, der in den letzten Spielen aus meiner Sicht offensiver war als Leibold, übernehmen hätte können, indem er einfach über die linke Seite mehr Druck macht. Also ich finde gerade im Gedanken auf Spielaufbau und wie kann man gegen einen tief gegen den stehenden Gegner agieren, habe ich die Aufstellung schon verstanden. Ja,
das stimmt. Also Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Tiefstehender Gegner, ja, stimmt, aber er kann auch sehr gut Spiel aufbauen, das stimmt auch, aber als quasi mit letzte Reihe ihn dahin zu stellen, weil er halt manchmal, wie gesagt, hat man ja öfter schon gesehen, in Zweikämpfen dann einfach den Ball vergibt und dann ist der Spieler halt durch. Ist vielleicht dann das Falsche. Ich meine, er kann halt auch als Sechser ein Spiel aufbauen und da steht halt vielleicht noch jemand hinter ihm.
Okay, wen hättest du auf der Bank gelassen dann?
Wen hätte ich auf der Bank gelassen? Ja, also, ich hätte wahrscheinlich wirklich Fuchs auf der Bank gelassen und hätte eher irgendwie geguckt, dass ich Mühl noch da hinten mit reinwudel.
Ja, das wollte ich jetzt gerade auch sagen. Ich hätte jetzt das vielleicht einen Tausch gemacht, dass ich Fuchs Bank raus. Hört sich vielleicht jetzt kurios an, wenn ich sage, dann Löwen raus auf die rechte Seite und dann Mühl mit in die Innenverteidigung rein. Mit Eras haben wir ja eigentlich einen Bombensechser, der die Bölle ja auch... Ich finde, der kommt immer mehr an die Leistung hin, die er hatte, bevor er sich so schwer verletzt hat. Also diese Sicherheit bringt er wieder rein ins Spiel. Ein sehr unauffälliger Spieler, der es aber trotzdem kann, Bälle zu fordern und wieder zu verteilen. Ja.
Ja.
Das ist das was ich jetzt nicht so verstanden habe. Ja, diesen jungen Spieler rein, vielleicht hat er gemeint, okay, durch das, dass wir diesen Eras als sicheren Sechser haben, wird Fuchs in der Vorwärtsbewegung immer diese Anspielstation Eras nutzen. Ja, aber es...
Aber das kann ja nur funktionieren mit dem schnellen Umschaltspiel, wenn Fürth auch nach vorne spielt und nach vorne kommt, was ja nicht so oft passiert ist.
Ja.
Deswegen, ja, vielleicht hätte es funktioniert, wenn sie auch mehr auf unser Tor gespielt hätten. Wer weiß.
Wäre Fahrradkette. Ich kann auf jeden Fall Jakobs Anmerkung nachvollziehen, gerade Löwen als tiefstehenden Spieleröffner, der dann vielleicht eben auch immer wieder Leibold sucht, wenn der tiefe Läufe macht, dann haben wir mit Löwen eben nur einen, der wirklich lang gezielt Bälle schlagen kann. Ob er dafür in der Dreierkette spielen muss, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Das ist gerade in den Spielen zuvor ja nicht der Fall gewesen. Da gab es keine Dreierkette. Da hat sich Löwen einfach immer wieder aus dem Mittelfeld für den Spielaufbau hinten neben die Innenverteidiger fallen lassen, hat dann das Spiel von dort eröffnet, musste aber eben dort nicht gegen den Ball spielen. Und das ist natürlich eine Geschichte, darüber können wir dann sicherlich nochmal diskutieren. Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall erstmal über das eigentliche Spiel diskutieren. Ihr habt schon so ein paar Punkte angerissen. Es gibt sicherlich die ein oder andere Situation, die wir nochmal auflösen wollen. Insbesondere natürlich die zwei Gegentore, so sehr es auch schmerzt. Das hier gleich bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
20 Minuten geredet, noch keine einzige Minute wirklich übers Spiel, aber damit fangen wir jetzt an. Hier bei Total Beklubbt zu Gast sind Felix, Jakob und Rainer. Und ja, die erste Halbzeit ist schnell erzählt, Jakob, denn es gab nicht wirklich viele Chancen. Es gab eine Annäherung von Fürth, ich meine nach 7 Minuten, das war es dann aber im Prinzip auch schon mit jeglichen Annäherungen von Fürther Seite in der ersten Halbzeit. Der FCN hat sich peu à peu immer mehr Spielanteile gesichert, ohne selber richtig zwingend vors Tor zu kommen. Es gab den Freistoß durch Löwen und es gab die Chance für Palacios und das waren die ersten 45 Minuten.
Das hast du sehr gut zusammengefasst. Der Schuss von Rehse war ganz nett. Ich bin da nicht erschrocken, aber man hat gesehen, dass es ein Spieler ist, der durchaus mit dem Ball umzugehen weiß da vorne. Und der Freistoß von Löwen war ähnlich, also es war ein ganz netter Schlenzer. was mich wahnsinnig aufgeregt hat in der ersten Halbzeit, und vielleicht habe ich, also wir haben über die Ecken von Valentini gesprochen, ich verstehe nicht, wie man, ich glaube, 5-mal am Stück Chipbälle in den Strafraum spielen kann. Man kann aus dem Chipball keinen festen Kopfball spielen. Die Bälle werden auch höher geklärt. Eine unserer wahnsinnigen Stärken in den letzten Wochen war, dass wir gute Ecken hatten, aber auch jedes Mal, wenn die Ecken geklärt wurden, den zweiten Ball wieder heiß machen konnten. Und das ist uns komplett abgegangen. Das waren Chipbälle von Möwald. Irgendwann am Ende vom Spiel hat er dann die Eckbälle abgegeben. Da haben sich dann andere probieren dürfen. Leibold und Stefania haben dann mal Ecken geschossen, aber das war eklatant. Und das ist für mich auch so ein bisschen eine Trainingssache. Verstehe ich nicht, warum da nicht vorgearbeitet wurde. Die Chance am Ende von der ersten Halbzeit wäre unser Dosenöffner gewesen, auf den wir offensichtlich wahnsinnig angewiesen sind in unserer momentanen Lage. Es ist leider wieder so gewesen, dass wir, das war eine Riesenchance. Wir haben zwei Abschlussmöglichkeiten, und wie die am Schluss vergeben wurde, das war leider auch von Palacios, das war wirklich schwach. Ich dachte, er wäre getroffen worden, aber er wird erst getroffen, nachdem der Ball weg ist. Wie er den nicht aufs Tor bekommt, mache ich mir langsam doch Sorgen. Letzte Woche habe ich noch gesagt, der macht sein Ding schon, aber das ist wirklich kläglich gewesen. Und ja, es war kalt, also er war kalt, das war die erste Chance von uns, aber wir sind eine Spitzenmannschaft. Aus meiner Sicht muss das Ding sitzen und fertig.
Ja, Palacios glänzt einfach nur als Vorbereiter aktuell und überhaupt nicht als Goalgetter. Rainer, wir haben es im Prinzip ja schon so ein bisschen zusammengefasst. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, einfach auch in dieser ersten Halbzeit, und deswegen war ich nach 45 Minuten irgendwie immer noch recht positiv gestimmt, war, dass wir, selbst wenn Fürth es versucht hat, schnell durch die Mitte nach vorne zu spielen, eigentlich nichts zugelassen haben. Eras stand da meiner Meinung nach in den ersten 45 Minuten wie eine Bank, hat viele Kopfballduelle auch für sich entschieden. Natürlich war man mitunter so ein bisschen fahrig, was dann den eigenen Spielaufbau anging, aber das hat irgendwie jetzt noch nicht so zur großen Unruhe bei mir beigetragen.
Ja, das Gefühl, das teile ich mit dir, Felix. Also die erste Halbzeit war, ja, wir sind alle mit Bauchkrummeln reingegangen, dann muss man die ersten Spielsituationen ein bisschen abwarten, man beobachtet das Spiel, man sieht, dass viele gefährliche Situationen dabei sind also gefährliche Situationen in Anführungsstrichen, sage ich jetzt so, für Fürth, aber wir meistern das, wir können das sehr gut verteidigen, ja, wir stehen sicher. Man lässt kaum was zu, und diese Geschichte, dass nach vorne fast nichts geht in der Offensive, da ist natürlich wichtig, dass du hinten die Null hältst, dass du ja zumindest, hört sich blöd an, 0-0 sicherst, ja, aber diesen Punkt, der ist vielleicht wichtig und den brauchst du, um trotzdem, wenn andere patzen, doch noch was gut zu machen. Und das auch für die Psyche, denke ich, ist es sehr gut, wenn hinten die Null steht, du aufgrund von dem Derby ja nichts zulässt, dann kannst du da ganz gestärkt in die weiteren Partien reingehen. Denn im Derby, da ist, ja, was sagt man da immer, ins Phrasenschwein was reinschreiben, da ist alles möglich, da ist da sind ganz andere Gesetze, und da denke ich, hat man auch versucht, das irgendwie stabil zu halten, hinten nichts zuzulassen und dann auf den Lucky Punch vorne zu lauern. Also das ist so das Gefühl, das ich so aus der ersten Halbzeit mitgenommen habe in die Pause.
Wir haben ja im ersten Take schon so ein bisschen über die beiden Neuen in der Startelf oder zwei der drei Neuen in der Startelf gesprochen, Fuchs und Srelak. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Felix, aber mir sind zwei Sachen sehr, sehr extrem aufgefallen in den ersten 45 Minuten. Zum einen hat man am Anfang versucht, Fuchs zu finden, um ihn ins Spiel einzubinden, der wiederum aber so auf Sicherheit bedacht war, dass man dann doch nur über die linke Seite gespielt hat. Und zum anderen hatte ich das Gefühl, dass Srelak, der ja schon irgendwie, oder ich hoffe zumindest, dass Kölner ihn mit dieser Vorgabe aufgestellt hat, nämlich ein bisschen Physis auch mal in den Strafraum des Gegners, gerade gegen hochgewachsene Innenverteidiger zu bringen, immer wieder auf die Außen ausgewichen ist. Das hat Ishak auch immer wieder getan, aber das Problem war meiner Meinung nach schon irgendwie extrem, dass Srelak wirklich immer wieder aus dem Zentrum rausging, deswegen Möwald die Mitte besetzen musste, zusammen mit Palacios, und deswegen so ein bisschen Srelaks Aufstellung einfach nur verpufft ist.
Ja, das stimmt. Also er ist insgesamt verpufft und irgendwie auch, wenn er den Ball bekommen hat, also das war insgesamt in der Offensive so ein bisschen ein Problem. Wenn ich mir so die Zweikampfwerte angucke über das ganze Spiel, dann hat halt Srelak irgendwie 36%, ich habe es mir aufgeschrieben, Palacios 25% und selbst Behrens hat irgendwie 43%. Der Einzige, der da vorne irgendwie so ein bisschen mit Physis und irgendwie die Bälle gewonnen hat, war Möwald. Und wie du ja jetzt schon gesagt hast, wenn da halt der in der Mitte eigentlich sein soll, nach außen rennt, ich meine, wo soll er denn hinspielen? Also es hat so ein bisschen auch, das hat man so gemerkt, die Abwehr hat gut gestanden. In der ersten Halbzeit hat mir irgendwie Markreiter sehr gut gefallen. Er hat so ein paar Aktionen gehabt bei Everton. Habe ich mir gedacht, irgendwie der gegnerische Spieler, wenn er auf Everton zurennt, der hört dann auch irgendwann einfach das Spielen auf, weil er sowieso weiß, dass er einen Ball verliert. So kam mir das irgendwie ein bisschen vor. Ja, dann irgendwie Spielaufbau fing an und dann, sobald es über der Mittelfeldlinie war, war irgendwie Schluss. Also da war keine Idee mehr. Natürlich standen da irgendwas zwischen 8 und 11 Vierter immer auf der ganzen Seite, aber trotzdem, da muss irgendwie mal eine Idee her und vielleicht war auch das Problem, was du gesagt hast, dass Srelak eben vielleicht nicht auf seiner Position stand und ja, insgesamt kam mir einfach vor, wie wenn die Leute einfach nicht im Raum stehen, wo man sie anspielen kann. Also ganz oft auch waren die Abwehrspieler hinten auch Löwen und haben versucht, irgendwie den Ball nach vorne zu spielen, aber es war keine Anspielstation da und das ist schon ein bisschen, ja, da muss man irgendwie mal gucken und vielleicht in der Offensive auch mal überlegen, warum ist das so und was war mit den Spielern los, dass sie nicht irgendwie gucken, dass sie anspielbar sind.
Es gab so 2, 3 Situationen, fällt mir gerade wieder ein, bei denen ich mir auch gedacht habe, da wollten dann, ich meine, es waren Leibold und Möwald, auch so ein bisschen zu sehr über individuelle Klasse lösen. Da sind sie so am ersten Gegenspieler vorbei, zogen Richtung Mitte und dann war entweder ja eigentlich der Mitspieler frei, den sie hätten anspielen können oder ja vielleicht sogar die Abschlussmöglichkeit da. Und stattdessen wollen sie nochmal an einem vorbei und bleiben dann eben an so einer vielbeinigen Abwehr hängen. Das war ja in den Wochen zuvor auch schon immer mal der Fall. Wie hast du das gesehen, Jakob?
Was ich in dem Spiel wieder mehr gesehen habe, war Handzeichen und Positionsanweisungen, vor allem von Möwald. Das ist mir am Anfang von der Saison extrem aufgefallen, dass sehr, sehr viel kommuniziert wurde, auch mit Handzeichen, wer wohin laufen muss, weil das nicht allen klar war. Und das hat man jetzt wieder gesehen. Deswegen glaube ich, dass ihr recht habt mit dem, was ihr gesagt habt über die Zuständigkeiten in der Offensive. Ich stimme auch bei, dass ich fand auch, dass Markreiter, also die ganze Abwehr eigentlich in der ersten Halbzeit einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Und nach vorne, ich verstehe nicht, wir haben, der Ishak-Ausfall ist jetzt 3 Wochen her. Wir haben wirklich viel trainiert seitdem. Auch einiges Personal, also auch wirklich Personal ausprobiert, eingewechselt. Garcia letzte Woche eingewechselt. Damit haben wir gerechnet, dass der von Anfang an spielt. Da fehlt die Kontinuität. Und da sind wir bei einer Trainerkritik, weil ich verstehe nicht, wie so viel Planlosigkeit gegen einen Gegner, der auch erwartbar genauso spielt, wie wir es erwartet haben. Und ein bisschen engagierter auch war als wir. Ich fand zum Beispiel, dass man Wittek angesehen hat, dass der sehr Derby erfahren ist, durch 60 und Bayern damals. Der war heiß wie Frittenfett und da habe ich keinen bei uns gesehen. Und ich habe gelesen oder Kommentare gesehen, dass es an Arroganz liegt, dass mag ich nicht bestätigen, das habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, sondern ich fand, dass wir ein bisschen Hilflosigkeit hatten vorne. Und das ist etwas, dem hätte man im Training begegnen können, aus meiner Sicht.
Ja, das stimmt. Und Kölner meinte ja auch selber, er wurde so ein bisschen ausgecoacht. Also anscheinend hat er gedacht, dass sie ein bisschen anders spielen. Ah, okay. Was ich mich dann gefragt habe, ist, wenn er sich gedacht hat, er wurde ausgecoacht, dann müsste er sich das ja eigentlich schon in der ersten Halbzeit gedacht haben. Aber wirklich anders gespielt hat der Club ja in der zweiten Halbzeit nicht wirklich. Also Fürth ist noch ein bisschen weiter hinten reingerutscht, aber ansonsten war da nicht irgendwie ein anderer Matchplan oder so da.
Hat das auf die erste Halbzeit bezogen? Weil wenn das auf die erste Halbzeit, finde ich, da ist eigentlich irgendwie, also ein Defensiv ist ja aufgegangen. Ich glaube, er hat es auf die zweite Halbzeit bezogen, oder?
Ich weiß jetzt nicht, auf was das genau bezogen hat. Also da wurde er auf jeden Fall geschlagen, das stimmt. Aber in der ersten Halbzeit hat meiner Meinung nach der Matchplan in der Offensive auch nicht funktioniert. Also ich weiß es nicht, vielleicht sollte er Srelak auch dahin rennen, wo er hingerannt ist. Das weiß man ja nicht. Aber es hat irgendwie so ein bisschen unkoordiniert alles gewirkt.
Ja, ich hatte eher mehr so das Gefühl, das blöder Begriff, blutleer, ja. Also, man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, dieses Engagement, dieses Feuer für dieses Derby war mehr auf vierter Seite. Da war mehr der Wille drinnen, dieses Derby zu gewinnen. Und bei uns hatte ich so das Gefühl, jeder hofft, dass das 0-0 ausgeht, dass ja nichts schief geht. Wir sind ja schließlich der Favorit und wenn wir da jetzt verlieren, das wird uns im Aufstieg wieder Punkte kosten und wer weiß, wie die Mitkonkurrenten spielen. Also man hat schon so das Gefühl gehabt, da wird sich sehr viel mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigt im Kopf, als wie mit dem eigentlichen Spiel. Und das ist, also das, ich habe da so wirklich diesen Einsatz und dieses Feuer für dieses Derby bei unserer Mannschaft vermisst. Im Hinspiel war das anders. Da hat man anscheinend gewusst, um was das es geht. Und jetzt zu Hause, ja, das, also ist mir so gegangen, am Fernseher, wenn man das so anschaut, das ist, ja, hat für mich so, vielleicht liegt es auch dran, weil vorne die Stürmer oder, ja, vorne Zrelak da irgendwie dann oft fehl am Platze stand und man gedacht hat, Ishak hätte das vielleicht anders gelöst oder wie anders gestanden und dadurch ist das vielleicht so blutleer rausgekommen, aber das war so das Gefühl, das ich eigentlich von der ersten bis zur 90. Minute irgendwie hatte.
Also kann ich persönlich für mich überhaupt nicht unterschreiben. Das war ein Gefühl, das ich in den ersten 45 Minuten nicht hatte. Es war ein Gefühl, dass sie schon wussten, um was es geht, dass meiner Meinung nach auch gerade in den ersten 25, 30 Minuten Behrens da wirklich gut vorangegangen ist, mit einer guten Körpersprache meiner Meinung nach, dass Leibold versucht hat, über außen anzuschieben, aber dass sie eben, und Jakob hatte das ja so ein bisschen angesprochen, ein Problem hatten, gegen diese dicht gestachelte vierte Abwehr. Und das ist ja ein Problem, das eigentlich vorhersehbar war. Denn genau das Problem hatten wir gegen St. Pauli, genau das Problem hatten wir gegen Bochum, dass sie da vielleicht einfach auch ein Stück weit schlecht eingestellt waren. Also in den ersten 45 Minuten wollte ich ihnen überhaupt kein Motivationsproblem oder irgendein sonstiges Problem in mentaler Hinsicht da unterstellen wollen. Felix?
Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen. Die ersten 45 Minuten mental würde ich jetzt nicht sagen. Man hätte vielleicht physisch noch ein bisschen mehr in Derby-Stimmung sein können. Fairplay-Preis und Fairplay-Tabellenplatz 1 schön und gut, aber man darf auch mal ein bisschen ruppiger rangehen, also jetzt nicht verletzen, aber in einem Derby darf man das ruhig mal. Aber es war ja im Prinzip hinten in der Abwehr alles dicht gestanden. Es hat nur der Offensivplan irgendwie nicht gestimmt. Und das lag, glaube ich, jetzt nicht an der Motivation, sondern einfach nur, dass ihnen so ein bisschen die Idee gefehlt hat. Wie kommen sie jetzt durch diese riesen Abwehr durch?
Ja, und gerade auch Thema vielleicht mal ein bisschen ruppiger spielen. Kommt es uns wirklich entgegen, wenn wir denn eigentlich doch das spielerisch bestimmende Team sind, das Spiel auf eine Kampfebene runterzuziehen? Das ist ja eigentlich genau das, was du nicht machen sollst. Ne? Das bringt dir ja jeder Trainer bei. Zieh den Gegner auf dein Niveau runter, wenn du die schlechtere Mannschaft bist. Und das waren wir ja in den ersten 45 Minuten in der Art und Weise jetzt nicht unbedingt. Wir kommen ja jetzt deswegen auch nicht besser vors Tor, nur weil wir im Mittelfeld mal mehr hinlangen und vielleicht eine gelbe Karte kassieren. Also
ja, stimmt. Stimmt, es ist ja für da nicht wirklich vors Tor gekommen, wo man hätte sie irgendwie ruppiger faulen hätte müssen. Das stimmt schon. Also in der ersten Halbzeit hast du vollkommen recht. Zweite Halbzeit kommt vielleicht meine Aussage ein bisschen mehr ran.
Ja, zweite Halbzeit ist alles sehr, sehr schnell für die Katz gewesen. Und dann würde ich Rainer auch beipflichten wollen. Da war es dann ganz schnell so, dass man ein bisschen den Eindruck hatte, ach du Kacke, jetzt geht's bei denen im Kopf richtig los und jetzt geht hier alles so ein bisschen vor die Hunde. Über die zweiten 45 Minuten werden wir uns gleich unterhalten, hier bei Total Beklubbt.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Die ersten 45 Minuten haben wir gerade eben besprochen. Im 264. Frankenderby 0-0 stand es und wir waren uns, denke ich, doch sehr einig, dass das, ja, in Summe eigentlich das gerechte Ergebnis war und der FCN sich aber nichts hat zu Schaden kommen lassen. Und dann gingen die zweiten 45 Minuten los und wir haben schon mal ein bisschen über die Rolle von Eduard Löwen in diesem Spiel gesprochen und sie war ja sofort von ja, enormer Wichtigkeit, wenn man es vielleicht mal diplomatisch ausdrücken möchte, Jakob.
Eduard. Ja. ja, er ist wirklich die arme Sau des Derbys, leider. Die Rolle, die er da spielt, bei dem Tor, einfach furchtbares Zweikampfverhalten. Der will irgendwie den Ball unbedingt klären, statt dass er lieber den einzigen Stürmer, der ja da im Strafraum war, festmacht und behindert bei der Aktion auch noch Everton, sodass er überhaupt nicht mehr eingreifen kann. Sehr schade. Ich habe auch ursprünglich nachgedacht über die Rolle von Bredlow, aber ich habe eine Aufnahme gesehen vom hinterm Tor und der Stürmer, also Naray, kommt komplett frei zum Schuss. Also der hätte in jedes Eck schießen können. Von daher nehme ich den ein bisschen raus, wobei ich nicht sagen will, dass der Ball nicht zumindest haltbar aussah. Aber der trifft ihn halt aus dem Drehschuss gut, der Ball hüpft blöd auf und Bredlow reagiert spät. Für uns extrem bitteres Gegentor aus der ersten Chance und das ist eine Spielweise, also aus, irgendwie nach vorne geht nichts und wir machen den Bock und liegen 0-1 hinten. Das sollten wir schnell wieder vergessen und munter putzen.
Ja, es war danach, ich hatte es gerade eben zum Ende des zweiten Takes schon mal angesprochen, wirklich nicht mehr schön, abgesehen von einer Situation, denn Felix, im direkten Gegenzug hätte es 1-1 stehen können.
Es hätte im direkten Gegenzug 1-1 stehen können, ja, hätte, hat's aber nicht. Und genau das war das, was irgendwie das ganze Spiel schon so ablief. Ich meine, die ersten zwei Chancen in der ersten Halbzeit ja, aber es gab ja noch mehr Chancen dann im späteren Spielverlauf, aber die sollten einfach nicht drin sein. Und ja, es hätte gleich danach klingeln können, aber ja, der Club war auch gleich danach ziemlich verwirrt, vollkommen von der Rolle. Und es hätte auch in der 56. Minute dann gleich nochmal klingeln können für Fürth. Bei der Situation hat dann... zum Glück war er vielleicht drin, Fuchs gerettet. Aber es lief dann danach irgendwie nicht mehr so wirklich und man wusste auch gar nicht, was eigentlich los ist. Also es war wie komplett ausgewechselt, diese Mannschaft.
Vor allem aber überragende Aktion vom Fuchs. Auch in der dritten Zeitlupe, glaube ich, gesehen, was er da gemacht hat. Aber das war defensiv wirklich, wirklich richtig stark.
Ja. Wer weiß, wie das alles noch schlimmer geworden wäre, vor allem nach dem Spiel, wenn das Ganze 3 oder 4-0 ausgegangen wäre, weil dann wäre ich jetzt wahrscheinlich noch nicht so ein bisschen ruhiger, sondern ich wäre wahrscheinlich noch die nächsten 2 Wochen angenervt.
Ich hätte es die Sendung nicht gegeben, weil dann hätte Felix niemanden gefunden, der darüber sprechen möchte.
Ich hätte vielleicht auch immer noch ausnüchtern müssen. Sadist sein.
Ja, aber so. Nein, also das muss man auch sagen, ja, da waren ein paar Situationen dabei, da wurde in höchster Not gerettet und das ist, ja, da hatte ich dann doch noch einen kleinen Funken Hoffnung, dass wir es vielleicht doch noch irgendwie schaffen, dass wir das Ding zum 1-1 irgendwie hinbiegen. Aber mit dem Laufe der Zeit hat man einfach gemerkt, da ist, irgendwie haben wir keine Lösung, da jetzt torgefährlich vorm Tor zu erscheinen. Also, ja. Das ist das Gefühl, das man so wirklich in der zweiten Halbzeit hat. Da war dann das Aufbäumen und diese Gefährlichkeit, die man vom Fürther Tor gerne kreieren möchte, hat man einfach nicht gemerkt, dass die passiert kommt. Ich war auch auf der Couch gesessen und habe mir so überlegt, ja, was könnte er jetzt machen? Wie könnte er jetzt wechseln, dass wir da doch noch irgendwie die Fürther in Verlegenheit bringen? Und dann sitzt du da zu Hause und überlegst, gehst die Auswechselbank durch und denkst dir, bin ich froh, dass ich jetzt nicht der Trainer bin. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es anstellen sollte.
Ich glaube, die Auswechselbank hätte nicht wirklich viel gebracht. Das war irgendwie, ja, vielleicht einen hätte man auswechseln können. Das hätte so ein bisschen der Plan geändert werden müssen, weil es lief ja dann eigentlich weiter so. Klar kamen die Fürther dann immer wieder zu Chancen. Also irgendwie, ich glaube... Irgendwie in der 60. Minute gab es 2 Chancen kurz hintereinander. Das war Hilbert, die zweite weiß ich gar nicht, wer es war, aus irgendwie ganz kurzer Entfernung und der ging nicht rein. Ja, okay, genau. Ansonsten war Fürth ja wie auch schon in der ersten Halbzeit größtenteils hinten drin gestanden und da hätte man eigentlich ansetzen müssen und irgendwie dafür sorgen, dass sie halt vielleicht öfter nach vorne kommen, weil unsere ganze Mannschaft war ja irgendwann, und das passiert ja automatisch, wenn du die ganze Zeit im gegnerischen Feld bist und Druck ausübst, die Abwehrreihen rücken auf, stehen irgendwo am Mittelfeld und da fängst du dir halt ganz schnell irgendwie Konter ein, beziehungsweise der Gegner hat es möglichst leicht, mit möglichst wenig Leuten durchzukommen. Und das kann man eigentlich vielleicht nur verhindern, indem man ihn vielleicht auch mal ab und zu, das ist natürlich schwer, wenn man hinten liegt natürlich, auch ab und zu mal kommen lässt. Weil ansonsten kommst du da nie durch. Ich meine, die haben sich da hinten komplett eingespielt und vom Club kam da nicht wirklich irgendwas durch, bis auf noch, glaube ich, drei Situationen, die dann irgendwie ein bisschen später kamen von Srelak und Werner und Behrens. Aber ansonsten, ja.
Ja, die von dir angesprochenen Situationen ja auch schon sehr, sehr spät im Spiel dann. Lasst uns nochmal in diese Zeit direkt nach dem Tor erstmal zurückgehen. Denn das war tatsächlich für mich das Erschreckendste, glaube ich, in diesem kompletten Spiel, dass wir danach wirklich vogelwild darum geirrlichtet sind, überhaupt keinen Zugriff mehr auf dieses Spiel bekommen haben, weder offensiv noch defensiv, meiner Meinung nach. Und dann führt tatsächlich auch das, was ihr ja schon mal angesprochen hattet, physisch und auch irgendwie im Kopf so viel präsenter war auf dem Platz, dass ich das Gefühl hatte, tatsächlich die Mannschaft ist wie gelähmt, weil eben genau das eingetreten ist, was nicht eintreten sollte. Wir können alles verlieren, die können eigentlich nur gewinnen und auf einmal liegen wir 1-0 hinten. Kam das nur mir so vor oder ging es dir genauso, Jakob?
Das ist absolut richtig. Die Spieler, die man in der ersten Halbzeit sehr stark loben konnte in der Defensive, die waren völlig von der Rolle in der zweiten Halbzeit. Und die Spielerwechsel wurden gerade angesprochen. Es tut mir leid, ich halte Löwen für unser größtes Talent. Der muss runter. Der hat die Riesenchance vom Hilbert, der das 2-0 machen muss. Ich glaube, den hätte von uns jeder gemacht. Der muss einfach aufs Tor. Das hat er auch vorbereitet, indem er den Vorbereiter nicht angegriffen. Die Aktion von Naray war er auch dran beteiligt danach. Der war einfach fertig. Der war von der Rolle. Da hätte ein Wechsel kommen müssen. Wir haben einen Sally, der die komplette Hinrunde gespielt hat, der jetzt vor seiner roten Karte sein Tor schießt, nach seiner roten Karte wieder Einsätze bekommt und der hockt 90 Minuten auf der Bank. Das ist ein Spieler, der auch mal ins 1-1 gehen kann. Stefania kann ich nachvollziehen, dass er ihn bringt. Werner vielleicht so als jemand, der auch mal emotional ein bisschen was reinbringt und kämpft, kann ich auch verstehen, aber nicht für den einzigen körperlich robusten Spieler, den wir vorne drin haben, egal wie sehr er in der Luft hing davor. Das kann ich nicht nachvollziehen. Garcia und Sally haben im letzten Spiel Spielpraxis bekommen und hocken 90 Minuten auf der Bank. Warum? Ich verstehe, also da fehlt mir die Systematik. Und ich halte unsere Mannschaft, und das hat sich auch abgezeichnet, für eine, die Impulse von der Bank braucht. Auch etwas, was wir thematisiert haben in den letzten Wochen. Und die kamen leider wieder nicht oder sehr spät. Die Wechsel waren 60. Stefaniak finde ich okayer Zeitpunkt.
Aber muss man ja dazu sagen, der wäre ja nicht gekommen, wenn sich Palacios nicht verletzt hätte.
Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Das war ein verletzungsbedingter Wechsel.
Ah, okay. Ja gut, dann wieder meine Kritik an Kölner, dass er zu spät wechselt. 76. Boah. Und dann 87. in den Mühl als Stürmer. Das ist auch eine Aussage gegenüber Sally. Also, ja, wenn du sagst, nur letzter Satz, wenn du sagst, der Löwen, der war einfach, der war geistig vom Kopf her, der war nicht mehr im Spiel, der war fertig. Garcia für Löwen, Viererkette. Dann kann man über einen Fuchs, Sally für Fuchs oder Stefaniak für Fuchs diskutieren, dann ändert man das Spielsystem, aber was hätte denn schlechter laufen sollen? Und wir sind flexibel. Der Kölner ist ein Trainer, der auch eigentlich flexibel reagiert. Irgendwie in den letzten Wochen waren wir das, also kommt da irgendwie mir zu wenig.
Ja, Felix, du wolltest was sagen?
Ja, das stimmt. Also man hätte vielleicht früher wechseln können und vielleicht auch nochmal einen Impuls, was ich jetzt mit Mühl noch sagen wollte, ist, vielleicht war Mühl halt einfach heiß und er hat sich gedacht, okay, jetzt wechsle ich halt jemanden ein, der schon in Nürnberg in der Jugend gespielt hat und gegen Fürth gespielt hat und auch wenn er Abwehrspieler ist, ich hau den vorne rein, vielleicht macht er nochmal das Tor, weil er jetzt genau der richtige Mann da vorne drin ist. Also ich glaube, das war eher so die Entscheidung für jetzt Mühl reinzuschieben und auch wenn es vorne im Sturm ist, ich meine, es waren eh die letzten Minuten, und er noch irgendwie das 1-1 da reinkriegt, aber
also naja. 3 Minuten vor Schluss, das ist doch wirklich, also Dann ja. kannst du Petrak als Rechtsaußen einwechseln.
Also ganz ja, ehrlich, meiner Meinung nach, Mühl, das ist ein purer Verzweiflungswechsel gewesen, weil der groß gewachsen ist, irgendjemand da vorne reinstellen in der Hoffnung, dass der eine Kopfball doch noch aufs Tor kommt, weil zu dem Zeitpunkt steht's 0-1. Das ist schlicht und ergreifend meiner Meinung nach ein Verzweiflungswechsel gewesen. Aber ich bin da sehr bei Jakob. Ich habe das mit Simon auf der Tribüne ganz lange in der zweiten Halbzeit diskutiert, dass man umstellen hätte können oder umstellen hätte müssen vielleicht auch, dass es sinnvoll wäre, mit Sully jemanden zu bringen, der ins 1 gegen 1 gehen kann. Und ja, also ich bin da wirklich voll und ganz bei Jakob. Ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit hat sich Michael Kölner richtig, richtig vercoacht.
Ja, das ja. ist so. Das unterschreibe ich euch auch so. Also die Geschichte, dass Sully nicht kommt, das ist ja auch was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ich weiß nicht, ihr wart alle im Stadion, also keiner von euch hat es am Fernsehen gesehen, oder? Oder habe ich das? Du, also ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Werner ist, glaube ich, eingewechselt worden. Der hat einen Zettel mitgebracht. Den hat er dann Möwald in die Hand gedrückt, so nach dem Motto, lies und da gib mal die Anweisung am Feld. Und hat er dann noch einen gedeutet, so, jetzt müssen wir so und so rum machen. Also das, ich denke, da ist auch die Mannschaft etwas überfordert gewesen mit diesen Einwechslungen. Man hat jetzt nicht genau gewusst, was jetzt passiert oder wie das jetzt gedacht ist oder wie das alles laufen soll. Und Sully auf der Bank, den muss ich dann, wie er auch sagt, aufgrund der Spielpraxis, den muss ich da reinbringen. Vor allem ist der bestimmt auch gepusht von dem, dass er jetzt dieses Tor erzielt hat. Und vielleicht bringt der den notwendigen Impuls und auch dieses Feuer, das man da noch vielleicht nochmal braucht. Vielleicht bringt der das mit, weil der einfach brennt und sagt, okay, ich will jetzt nochmal probieren, dieses Tor zu schießen. Und diese Einwechslungen in der zweiten Halbzeit zu diesen Zeiten, das war für mich auch schwer erklärbar. Ich habe mir gedacht, gut, vielleicht haben sie in der Kabine irgendeinen speziellen Masterplan ausgesprochen und ausgetüftelt und die Einwechslungen erklären sich dann mit zwei kurzfristigen Toren in der 89. und 91. Minute, aber leider war es nicht so und ja, jetzt sind wir auch nicht viel klüger wie davor.
Ich meine, was man ja auch sehen muss, sind so Sachen, die wir eigentlich auch immer gut machen, vor allem wenn Valentini spielt und das sind halt auch einfach Standards. Da kamen irgendwelche Freistöße in der zweiten Halbzeit, die vorm Strafraum waren, die direkt ins Aus gehen, wo ich mir gedacht habe, so, Leute, was ist denn los? Ich meine, natürlich ist Valentini nicht da und kann diese Freistöße nicht schießen, aber wie kann man denn den direkt ins Aus schießen? Auch die Eckbälle. Wie viele Ecken hatten wir?
Ich gucke mir euch auch mal drei.
8, ja, genau. 18 Ecken.
18 8, Ecken. 8.
8, Entschuldigung. 8. Ich bin, 8, 8 Ecken. Und ja. Von dieser Ecke, von diesen Ecken war genau Cerro irgendwie gefährlich. Also es war auch von den Standards. Und das ist eine Sache, die hat mir so ein bisschen Angst gemacht. Es ist schön, dass vielleicht Valentini wieder spielt, aber normalerweise kann doch sowas auch ein Kevin Möwald schießen und normalerweise kann eine Ecke auch ein Tim Leibold schießen, aber irgendwie hat in dem Spiel gar nichts funktioniert und das war echt krass. Ja, also wie gesagt, wenn es über das Spiel nicht geht, dann kommen bei uns die Standards, aber da ging auch gar nichts.
Genau, und eigentlich war ja der Möwald immer, ja, der Möwald ist ja eigentlich auch gekommen, damals ist er verpflichtet worden nach dem Motto, der ist bei den Standards ist er gefährlich und der hat ja auch am Anfang immer, wie er bei uns frisch da war, wirklich gefährliche Freistöße gemacht. Ja. Und das ist ein bisschen abgekommen. Gut, vielleicht ist das auch ausgerechnet worden vom Gegner, dass man sagt, okay, das müssen wir jetzt anders lösen. Das sind wir jetzt dann zu durchsichtig. Aber vielleicht jetzt gerade in dem Spiel wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, dass er diese gefährlichen Standards wieder fabriziert. Und wie er schon sagt, er war einfach, hat man so das Gefühl gehabt, ich mache die halt jetzt, die Ecke, weil es halt sein muss. Und das kein anderer kann oder kein anderer machen will. Und naja, Hauptsache, wir haben das erledigt. Und dann schauen wir mal, wie das Spiel weitergeht. Aber dass da irgendwas Kreatives kommt oder wir haben es doch auch mal so schön mit kurzen Ecken geschafft, gefährlich vors Tor zu kommen.
Nix. Das ist Training, das ist trainierbar. Ich verstehe es nicht. Wir hatten in dieser Saison noch Löwen als Eckenschützen am Anfang von der Saison. Die waren auch okay. Aber wie man wirklich. Der hat die ersten fünf oder sechs Ecken kamen von Möwald. Das waren Chipbälle. Der hat die mit Unterschnitt in den Strafraum geschossen, sodass jeder eine Viertelstunde Zeit hatte, zu dem Ball hinzugehen und den zu klären. Und das ist mir unverständlich, wie man ein völlig erfolglose Art, Ecken zu schlagen, die auch in der Geschichte des Fußballs noch nie Gefahr hervorbeschworen hat, wie man die fünfmal oder sechsmal am Stück anwenden kann. Ist mir unverständlich.
Ja, unverständlich. Vollkommen unverständlich.
Ja, wir haben sehr viele Wörter, die wir diesen Podcast in hoher Häufigkeit benutzen. Unverständlich und eigentlich gehören dazu. Noch ganz kurz zu Kevin Möwald und seinen Standardsituationen. Bei Ecken habe ich Kevin Möwald nie als sonderlich guten Schützen in Erinnerung. Und ich mag ihn wirklich, aber er ist schlicht und ergreifend kein guter Eckenschütze. Und war auch noch nicht. Und deswegen ist es halt die Geschichte mit, wie schwer wiegt der Ausfall von Enrico Valentini. Wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen. Und wenn man jetzt im Nachhinein eben sieht, okay, aus den letzten 4 Spielen hat der Club aus dem Spiel heraus genau 2 Tore erzielt, dann unterstützt das ja letztlich nur eure jetzt auch schon herausgearbeitete These oder letzten Endes Feststellung, nämlich, dass wir Standardsituationen brauchen, aktuell in unserer Verfassung, um zum Torerfolg zu kommen. Und genau das gab es eben nicht, oder das ist uns nicht gelungen. Die Chancen, die wir dann noch hatten, dass Werner jetzt nicht gerade das Kopfballungeheuer vorm Herrn ist, das ist jetzt auch hinlänglich bekannt. Insofern.
Ja, aber der muss doch drin sein. Also, sorry, da sind wir wieder dabei, aber der Ball muss aufs Tor. Der kommt völlig frei zum Kopfball.
Ja, natürlich, ja, aber das ist halt.
Der Schuss von Zrelak muss auch rein. Also im Prinzip, der ist auch viel zu rasch geschossen. Da muss er auch mindestens aufs Tor kommen. Aber er kam halt nicht aufs Tor.
Ja, und Palacios natürlich. Aber der Werner ist ein erfahrener Spieler, der auch torgefährlich ist. Also der hat ja auch viel vorbereitet. Der weiß, wie der Hase läuft. Da bin ich echt sprachlos. Weil das war wirklich das war unsere zweite. Die Srelak-Chance hatte ich gar nicht so auf dem Kasten. Aber die zwei Chancen von Palacios und von Werner, das sind Dinger, gerade in dem Spiel, die müssen sitzen. Und das ist das Ärgerliche. Ansonsten, Fehler hinten können passieren, schlechtes Spiel kann man spielen,
Dann haben wir ja eigentlich wieder genau das Problem, wenn wir jetzt die von Srelak noch dazu nehmen. Palacios hat eine 100-prozentige, Srelak hat eine, sagen wir mal, es war eine 90-prozentige, wenn er den ordentlich trifft, und Werner hatte auch eine 90-prozentige. Alle drei, die irgendwie da vorne drin waren, zu dem Zeitpunkt hatten eine Chance und die haben sie einfach nicht gemacht. Und das ist aktuell auch so ein bisschen das Problem, seit komischerweise Ishak weg ist, weil ansonsten haben die anderen ja auch getroffen, irgendwie trifft, will da keiner mehr treffen. So.
Das ist aber, das finde ich sehr erklärbar, weil Ishak auch ein unfassbar guter Vorbereiter ist und ein Spieler, der jede Chance bis zum Ende mit durchgeht. Das fällt auf, bei jedem Konter, bei jeder Aktion ist der Ishak frei in der Mitte. Der war in der Hinrunde da hat Teuchert oft abgeschlossen, wo ich mir gedacht habe, in der Zeitlupe, wow, der Ishak stand schon wieder frei am langen Pfosten. Und so hat er auch seine Tore zum Teil gemacht. Und der kann halt auch gut Ball annehmen und verarbeiten. Das kann keiner anderer bei uns. Und deswegen verstehe ich, dass wir Schwierigkeiten jetzt haben, Chancen rauszuspielen. Wir kommen ja auch überhaupt nicht in Fernschüsse. Was
ich meine nicht die Chancen rausspielen, sondern die Chancen nicht machen. Das meine ich. Wir machen die Chancen nicht, die wir haben.
Gut, aber ich finde, dass wir 3 Chancen vergeben in dem Spiel, das finde ich nicht so untypisch für uns. Aber nur 3 Chancen haben, finde ich, das spiegelt eigentlich nicht unsere Gesamtsaison wider. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch.
Nein, das stimmt schon. Also wenn man das jetzt anschaut, wenn man die Chancenverhältnisse anschaut vom Club, da waren wir eigentlich immer stark vorne mit dabei, und seit Ishak ausgefallen ist, ist da eine richtige Ebbe drinnen. Ja, man hat so wirklich das Gefühl, da ist jetzt die Idee verloren gegangen, weil der Spieler nicht mehr mit dabei ist. Die Idee vorne in der Offensive irgendwie gefährlich zu werden, irgendwie Chancen zu erzwingen, ja. Ich weiß auch nicht, ich hab das auch so immer im Gefühl gehabt, wenn Ishak vorne war, der hat auch vorne diesen Druck auf die Verteidigung ausgeübt. Der ist da vorne immer präsent gewesen. Der hat vorne immer Vollgas gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man es im Stadion sogar noch besser, aber mir ist das zu Hause, ich habe ja dieses Jahr nur Spiele am Fernsehen gesehen, habe immer das Gefühl gehabt, der gibt da vorne wirklich Vollgas, von links nach rechts, und schaut, dass er dann auch wieder frei ist, aber trotzdem versucht, vorne wirklich Druck auf die Verteidigung auszuüben, die zu Fehlern zu zwingen, dass sie einen schlechten Pass spielen, den dann von uns das Mittelfeld abfängt und dann wieder gefährlich nach vorne kommt. Das Gefühl habe ich derzeit nicht, dass da die Offensive einfach Druck aufbauen will. Man hat so diesen Anschein nach dem Motto, der Gegner soll jetzt kommen, dass man ihnen dann unsere Verteidigung, die hinten sehr sicher steht, denen die Bälle abnimmt, und dass wir dann irgendwie nach vorne kommen. Aber das Ja,
ja, aber den Gegner. Lasst mich mal bitte da reinkrätschen. Da wir jetzt eh schon dabei sind, was muss im nächsten Spiel besser werden? Lasst uns mal einen Schlussstrich unter dieses Derby erstmal ziehen und uns dann auf Bielefeld schauen. Wir sind, glaube ich, gerade dabei festzustellen, dass nicht alles scheiße war, was mich mittelmäßig stark überrascht. Aber gut, dann nehmen wir vielleicht das einfach mal mit, dass nicht alles ganz so schlimm ist, wie es vielleicht scheint und dass es gegen Bielefeld eben einfach wieder anders werden muss. Gegen Fürth war es vielleicht am Ende einfach genau das, was Kevin Möwald nach dem Spiel gesagt hat. Wir haben heute alle zu wenig gemacht. Das hat nichts mit dem Fehlen von Ishak zu tun. Was es braucht, auch wenn Ishak fehlt, damit es gegen Bielefeld wieder anders wird, darüber unterhalten wir uns gleich hier auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Nachdem wir uns gerade lang und breit über das Derby unterhalten haben und eigentlich noch immer nicht so richtig fertig sind und noch viel, viel mehr darüber und vielleicht auch über die Rolle von Michael Kölner, 50.000 Zuschauern und Erwartungshaltungen an die Mannschaft reden könnten, wollen wir jetzt trotzdem irgendwie hier mal so ein bisschen zum Ende kommen, denn ihr sollt das Ganze ja in einer annehmbaren Zeit anhören können, die ihr euch den Podcast anhört. Jakob, Rainer und Felix sind immer noch zu Gast und wir wollen vorausblicken auf das nächste Spiel. Denn das ist bekanntlich immer das Schwerste. 1:0 ging es beim Debüt von Michael Kölner gegen Bielefeld damals aus. Das folgte übrigens auf eine Derby-Niederlage, die Alois Schwarz den Job gekostet hat. Und dieses Mal ist Bielefeld wieder der Gegner, nachdem wir das Derby verloren haben, nur dass der Trainer nicht gewechselt wird. Bielefeld, ja, ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass wir am Freitag noch denselben Trainer haben. Bielefeld, ja, in den letzten Wochen, wie so viele Mannschaften, nicht so richtig beständig, spielen oft unentschieden, gewinnen dann mal wieder, verabschieden sich nicht so richtig aus dem Aufstiegsrennen, aber eben, ja, sind eben auch nicht so richtig drin. Und das ist ja so ein Stück weit der Grund, warum Holstein Kiel eben immer noch auf Platz 3 steht. Der erste FC Nürnberg jetzt mit dem Ende seiner Serie durch, wir haben es lang und breit diskutiert, dieser wunderschönen Niederlage gegen Greuther Fürth. Und jetzt trifft man da in Bielefeld aufeinander. Jakob, was machen wir damit?
Generell habe ich an Bielefeld fast nur schlechte Erinnerungen an furchtbare Spiele, die wir meistens verloren haben in Bielefeld. Aber wenn ich mir so anschaue, wie die in den letzten Spielen gespielt haben, die kassieren Tore. Und das ist ein Unterschied zu Bochum, das ist ein Unterschied zu Fürth und das ist ein Unterschied zu Pauli in den letzten Spielen. Da haben wir doch gegen Defensiven gespielt, die auch in den Spielen davor schon absehbar gut waren. Also Fürth zum Beispiel, hatten wir auch schon vorher analysiert, in der Rückrunde bis jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Defensive. Und da erhoffe ich mir, dass wir ein paar Chancen mehr kriegen. Die haben natürlich mit Vogelsammer einen überdurchschnittlichen Zweitligastürmer da vorne drin, der immer gefährlich ist. Aber ich hoffe auf eine Reaktion von unseren Jungs. Und auswärts sind wir in der Saison stark. Ich glaube, wir brauchen den Dosenöffner. Ich hoffe auf eine frühe Führung. Und dann können wir in Bielefeld wieder 3 Punkte mitnehmen. Und ich bin vorsichtig optimistisch. Aber ich glaube, wir sind in dieser Saison von Rückschlägen immer zurückgekommen. Und wir hatten keine Niederlagenserie bis jetzt. Wir haben jetzt eine schlechte Phase. Aber das heißt nicht, dass wir keine Punkte holen können. Deswegen... Ich freue mich auf Freitag und bin zuversichtlich.
Wo ist der Club-Pessimismus? du hast es angesprochen. Bielefeld kassiert relativ viele Tore in letzter Zeit, hat ja, 3 Stück gegen Dresden kassiert, jetzt auch wieder 2 gegen Heidenheim, aber sie treffen eben auch und deswegen gehen viele Spiele in letzter Zeit eben unentschieden aus. In den letzten 5 Spielen Torbilanz 9-8, 3-mal unentschieden, 1-mal gewonnen, 1-mal verloren. Ja, letzten Endes, da sind wir uns, denke ich, einig, oder Felix, muss erstmal die Defensive wirklich wieder bockstark stehen und nicht durch Einzelaussetzer von, ja, oder durch Aussetzer von Einzelpersonen uns dann in so eine vermaledeite Position bringen, wie wir sie jetzt am Samstag zum Beispiel erlebt haben.
Ja, die Aussetzer von Einzelpersonen, also ich nehme jetzt mal die Person Valentini, sind ja wieder drin. Dadurch kann ja wahrscheinlich Löwen dann eher in der Offensive spielen. Dadurch sehe ich auch die Abwehr ein bisschen stärker noch. Ja, die müssen halt tierisch auf Vogelsammer aufpassen. Also tierisch gefährlicher Spieler. Insgesamt Bielefeld, wenn sie mal ins Rollen kommen, tierisch torgefährlich. Also sind auch eben für Tore, Gegentore gut. Also was für den Club auf jeden Fall sprechen könnte. Aber wie gesagt, gefährliche Mannschaft, kann gut Tore schießen, sind tierisch motiviert, können guten Fußball spielen. Aber vielleicht auch der Vorteil vom Club, sie spielen nach vorne, weil gegen Mannschaften, die wirklich auch versuchen, das Spiel an sich zu reißen, spielt der Club eigentlich diese Saison ziemlich gut. Deswegen habe ich eigentlich vielleicht, ich kann mir noch nicht sagen, dass ich ein gutes Gefühl habe nach dem Derby-Niederlage, aber vielleicht ein gutes Gefühl gegen Bielefeld.
Dosenöffner vielleicht eigentlich. Wir sollten eine Strichliste anlegen.
Das war brutal.
Definitiv. Also Dosenöffner brauchen wir in jedem Fall. Rainer, wir hatten vorhin mal noch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es dem FCN eben, und jetzt gerade im Derby war es ja auch wieder der Fall, nicht unbedingt nur ja an einer Chancenverwertung mangelt, sondern dass wir in den letzten Spielen eben auch Probleme haben, überhaupt erstmal Chancen zu kreieren. Wir hatten es jetzt ja ausführlich thematisiert. Es gab 3 mehr oder minder große Chancen, 4, wenn wir die von Behrens noch mit hinzuzählen. Und das ist es dann in Summe aber eben gewesen. Michael Kölner hatte vor dem Derby die Statistik bemüht, dass Nürnberg aus jeder 7. Chance macht Nürnberg 1 Tor. Fürth braucht dafür doppelt so viele, das waren seine Worte. Das wäre uns sicherlich allen recht gewesen, aber ja, wir haben ein Problem, überhaupt erstmal Chancen aktuell zu kreieren, und wenn du keine 7 Chancen hast, dann bringt es dir auch nichts, wenn jede 7. drin ist. Wie kommt der erste FC Nürnberg wieder besser vor das Tor des Gegners, außer durch ja Standardsituation von Enrico Valentini?
Tja, das ist eine gute Frage. Die sollte der Trainer schnellstmöglich beantworten können und das gleich am Freitag auf den Platz bringen. Ja, ich weiß nicht, ob wir in der U21 so eine Perle wie ein Teuchert haben, der da vielleicht jetzt heiß ist, den man da jetzt vielleicht mal gegen Bielefeld mitnimmt und dann mal so als Joker dann vielleicht schon in der 60. Minute bringt. Und der dann diese Torgefahr aufbringt und wir dann ja das Spiel gewinnen können. Ich denke, es wird eine taktische Umstellung geben müssen. Das wird er auch festgestellt haben, dass so wie er sich Samstag präsentiert hat beim Derby, dass das vielleicht nicht mehr so funktioniert, dass er vielleicht manch anderen Spieler wieder die Position zuordnen muss, die sie schon gewöhnt sind zu spielen. Ja, die Frage aller Fragen ist immer, ich bin auch ein Löbern-Fan, also dieser Eduard Löbern, der macht richtig einen sehr guten Eindruck. Ich habe ihn auch in der Vorbereitung beim Testspiel erleben dürfen und da war der Einzige, der spielen durfte, und habe dann nach dem Testspiel mit ihm gesprochen und der war sehr glücklich, dass er der Einzige in der Mannschaft, der durchspielen durfte. Also er hat ein Riesentalent und jetzt kommt aber das Aber, vielleicht ist er auch etwas überspielt, weil man so schön im Fußballer-Jargon sagt, vielleicht braucht er einfach eine Pause, eine Denkpause. Wobei man jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man unsere Sendung Revue passieren lässt, ist der Gedanke eigentlich schon gleich zu verwerfen, weil wir alle der Meinung sind, dass der Junge gut ist und wir den brauchen und wir uns den jetzt nicht als Ausfall leisten können. Ja, und dann geht die Hoffnung wieder auf so einen angestammten Stürmer wie Zrelak, in der Hoffnung, dass der genauso einschlägt wie Ishak und jetzt eine Initialzündung hat mit einem Treffer in Bielefeld. Ja, wenn man das jetzt so zusammenfasst, was ich so gesprochen habe, sind wieder ganz viele Fragezeichen und wir sind wieder bei eigentlich, vielleicht. Und ja, ich habe leider auch keine Lösung. wie man es am besten machen kann.
Ich finde, dass du da einen sehr guten Punkt hast mit den Spielern aus der U21. Ich sehe nicht, wer das sein könnte momentan, aber wir haben in den letzten Spielen, über die letzten Spiele weg, alle Einwechselspieler mal drin gehabt. Und die haben alle keinen Push gebracht. Deswegen, man könnte jetzt sagen, ich glaube, dass Palacios mal auf der Bank anfangen wird. Ich finde, Löwen könnte auch ein Kandidat sein, der jetzt mal draußen bleibt. Klar kann man da Umstellungen machen. Bei Srelak kann man sich jetzt auch nicht sicher sein. Fuchs, wahrscheinlich wird er nicht mehr von Anfang an spielen im nächsten Spiel. Aber wer sind denn die Spieler? Außer Sali, der gut gearbeitet hat in den letzten Spielen. Aber ein Stefaniak hat sich halt gar nicht angeboten.
Ja, und ein Werner auch nicht.
Ja, den Werner kann man nicht von Anfang an bringen, aus meiner Sicht.
Das ist ja die Quintessenz unserer letzten Podcast-Aufnahmen. Werner bitte nicht von Anfang an.
Den Petrak auch nicht. Der passt nicht ins defensive Mittelfeld und weiter vorne ist er auch zu limitiert. Es ist wirklich traurig. Ich halte unseren Kader insgesamt eigentlich für sehr stark. Aber auch durch die Situation in den letzten zwei Spieltagen haben wir viele Spieler hergenommen. Ich meine, der Valentini wird jetzt neu reinkommen. Vielleicht überlegt man sich, den Garcia in die Abwehr zu stellen, den Leibold nach vorne zu ziehen. Srelak in der Mitte und über rechts den Sali. Sowas kann ich mir vorstellen. Aber im Endeffekt sehe ich momentan nicht, vielleicht außer Lukas Mühl, den Spieler, der jetzt reinkommt und der uns ein bisschen den Push bringt. Und der Mühl ist halt ein Innenverteidiger. Also finde ich sehr, sehr schwierig, da aus dem Kader momentan das rauszuziehen, dass wir einen Push von der Bank bekommen.
Also, ich bin ein gutes Stück deiner Meinung. Lukas Mühl ist jemand, den kannst du problemlos von der Bank bringen, ohne wirklich einen Qualitätsverlust zur ersten Elf zu haben. Aber danach wird's halt eben schwierig. Und ich sehe aktuell einfach das nicht als optimal gelöst an, wenn wir wieder im 3-5-2 spielen sollten, weil wir uns, glaube ich, damit vielleicht einer gewissen Variabilität oder vielleicht auch einer gewissen einem gewissen Flügelspiel berauben, auf das wir, fürchte ich, momentan angewiesen sind. Ich könnte mir eben auch sehr gut vorstellen, dass Sali wieder reinkommt, über rechts kommt. Wer dann über links kommt, Leibold und dafür Garcia in die Abwehr, halte ich nicht für die schlechteste Variante. Womöglich ist auch Palacios über links ein Gedankenspiel wert. Stefaniak war ja jetzt nach dem Spiel auch nochmal Gegenstand diverser Berichte, dass er einfach noch taktisch Probleme hat und Kölner dann ja wohl auch meinte, dass er, also Stefaniak, das Spiel eben auch annehmen muss und das Spiel nicht auf ihn zugeschnitten werden wird. Aber ich glaube, es wird uns sehr gut tun, wenn wir versuchen, mehr Druck über die Flügel zu machen, damit wir vielleicht auch dieses Nachrücken von Behrens und Möwald wieder erleichtern, dass eben Behrens und Möwald nicht immer auf diese Sechser und auf die Innenverteidiger auflaufen, wie das jetzt eben in den letzten Spielen durchaus der Fall war. Also ich könnte mir ein 4-1-4-1 ganz gut vorstellen mit Srelak vorne drin. Ob Michael Kölner das genauso sieht, weiß einzig er allein und das werden wir dann am Freitag herausfinden. Ich weiß nicht, wie Felix es sieht, was der Schlüssel für uns sein könnte, wie wir wieder erfolgreicher vor das Tor kommen.
Ja, also 4-1-4-1 klingt für mich auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall besser als das, was wir da gespielt haben. Wie gesagt, Valentini wird wiederkommen und Löwen nach vorne und vorne im Sturm. Also es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Das mit Werner, dass er nicht von Anfang an spielen kann und ein super Einwechselspieler ist, hat man, wie gesagt, wie du schon gemeint hast, in der letzten Sendung. Deswegen ist er schon mal raus. Srelak nach vorne, Palacios als Vorbereiter irgendwie in die offensive Mittelfeldkette mit rein, keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch nochmal kurz irgendwie die U21 durchgeguckt. Im Prinzip würde mir der Einzige, den man hochziehen könnte, aber das wird nicht passieren, weil dann wäre er jetzt schon irgendwie im Training Engelhardt sein. Aber das wird nicht passieren. Deswegen, bin ich mal gespannt, was er irgendwie sich ausdenkt. Also ich hoffe, Löwen spielt wieder vorne, weil er gefällt mir vorne einfach super. Vielleicht einfach ihn auf links ziehen. Sali, auf jeden Fall würde ich Sali wahrscheinlich, Sali auf rechts wieder spielen lassen, Möwald, Behrens und Srelak. Ja, dann ist aber Palacios nicht drin. Ja, ich weiß es nicht. Also ich würde vielleicht sogar wirklich Sali wieder reinbringen. Also Palacios war gut, aber hat halt auch sehr viel Zweikämpfe verloren und hat nicht wirklich Torgefahr ausgestrahlt. Es wäre jetzt auch mal wieder eine Chance für Sali, um ihn auch wieder ein bisschen hochzuziehen, weil er eigentlich wegen dieser gelb-roten Karte raus ist und das ist eigentlich auch ein bisschen schade.
War es nicht glattrot?
Glattrot zwei Spiele.
Stimmt, es war Glattrot. Entschuldigung.
Wir standen weit weg, Felix. Es sei uns verziehen. Gut, dann lasst uns zum Abschluss noch tippen, wie das Spiel ausgeht. Und dann machen wir einen Haken an das Derby und blicken voller Zuversicht, die ja bei Jakob schon so durchgeschwungen ist, Richtung Bielefeld. Wie geht das Spiel aus?
0-7.
Das ist keine Zuversicht mehr.
Wir spielen auswärts, ja. Also Bielefeld natürlich 0.
Ja, jeder musste jetzt überlegen, 0-7, wie ist das? Okay, der Club gewinnt, passt.
Natürlich.
Ja, das war mir schon klar, trotzdem ist 7-0 keine Zuversicht mehr in meiner Welt. Das ist ja blanker Hohn. Aber gut.
Das ist Galgenhumor.
Ich schreibe hier 0-7 auf.
Wenn ich recht habe, was kriege ich dann?
Dann kriegst du einen Platz auf der nicht vorhandenen total beklubbt Ehrentribüne, die wir dann erst noch errichten müssen.
Finde ich schön. Ich hoffe, dass es so ausgeht.
Ja, Felix, wie geht's aus?
3-1 für den FCN.
Also wird torreich. Es wird torreich, Rainer.
Ja. Auch wenn ihr mich jetzt nicht mögt, aber ich tippe auf ein 2-2. Ich denke, wir kommen immer wieder ran. Bielefeld geht in Führung. Wir schaffen dann doch irgendwie den Ausgleich, aber es wird wieder nicht reichen für einen Sieg. Ich gehe von einem 2-2 aus.
Ich bin sehr froh, dass ich im Zug sitze und der Rainers Szenario auf jeden Fall nicht live erleben werde. Ich tippe natürlich, wie sollte es anders sein, 2-1 für den FCN. Ich lasse mich ja von so einem Derby jetzt hier nicht aus der Bahn werfen. Ne? Mit 2-1 zum Aufstieg bleibt das Motto und ich bin immer noch guter Dinge. Und wir hoffen einfach mal, dass es dann am Ende auch so ausgeht. Ich bedanke mich bei euch, dass jetzt meine Laune am Ende dieser Sendung doch sehr gut geworden ist. Ich möchte mich übrigens auch noch bei allen bedanken, die am Ende dieses Derby-Samstages mit mir Bier getrunken hatten und den Tag so irgendwie noch erträglich gestaltet haben. Und dann soll es das für diese Woche natürlich noch nicht gewesen sein mit Total Beklubbt. Das Gegnergespräch, das kommt bereits am Mittwoch, denn wir hatten es mehrfach angesprochen, Bielefeld ist ja bereits am Freitag dann der Gegner und deswegen das Gegnergespräch diese Woche schon einen Tag eher. Und dann melden wir uns nächste Woche Montag wieder zurück und analysieren hoffentlich den Beginn einer neuen Serie und auf jeden Fall hoffentlich keine Niederlage. Das war's für diese Woche mit Total Beklubbt und wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, abonniert den Podcast und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.